Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 25. Oktober 2024. Gami Lothe und Markus Somm. Ja, neue Umfrage zu unserem Verhältnis zu der Europäischen Union vom GFS-Institut in Bern. Ja, Gami, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
Die Umfrage hat man gemacht zum 25-jährigen Jubiläum der Bilateralen. Und zwar hat die SRG gemacht. Und man findet heraus, ja, es ist ein ambivalentes Verhältnis. Und zwar 37% sagen, sie würden gerne näher an die EU gehen. 40% wollen sich eher weiter weg davon entfernen. Und 21% finden, es passt gerade so, wie es ist. Jetzt aber erstaunlich, und ich habe es fast nicht können glauben, dass der Begriff das in einer Umfrage hineingeschafft hat. 83% sehen die EU als bürokratischen Moloch. Und das führe dann eben zu negativen Gefühlen gegenüber der EU. 66% finden, die EU sei nicht in der Lage, auf grosse Herausforderungen zu reagieren. 52% finden, die EU sei undemokratisch. 77% finden einen grossen Nachteil in der starken Zunehmung eine Zunahme von der Einwanderung, und 71% finden es aber trotzdem richtig, dass man mit der EU Verhandlungen führt. Erstaunt dich die Ergebnis?
Also erstens finde ich, nein, nicht ganz erstaunlich, aber wäre natürlich sehr interessant, wenn man da hätte den Zeitvergleich, oder? Wenn man würde schauen, wie ist es vor 25 Jahren gewesen, müssen wir vielleicht beim GFS, könnte man noch machen, beim GFS mal nachfragen, ob sie schon solche Umfragen gemacht haben vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, oder? Weil wir alle wissen, dass sicher vor 30 Jahren die Haltung gegenüber der EU sicher anders gewesen ist oder sicher auch polarisierter, weil was jetzt vor allem auffällt, finde ich, das sind unglaubliche Mehrheiten von negativen Haltungen gegenüber oder Einschätzungen von der EU. Also ich hätte jetzt bis auf die letzte Aussage hätte ich gesagt, die SVP hat sich auf der ganzen Linie mit ihrer Sicht auf die EU durchgesetzt. Und zwar mit also 2/3 Mehrheiten. Ja, 77%, 83% sagst du Bürokratie, Moloch oder Monster, oder? Das ist ein Begriff, den ich auch sehr gerne brauche. Also wir haben uns wirklich völlig durchgesetzt. Die Leute, die EU-skeptisch sind, also das ist schon erstaunlich. Aber eben, da wäre der Zeitvergleich interessant. Ist das vor 20 Jahren auch schon so gewesen? Mhm. Oder hat sich das erst jetzt geändert? Weil natürlich erstens die Leute, ich meine, muss man mal sehen, jeder KMU spürt, wie viele Regulierungen von der EU auf uns zukommen. Jeder, der irgendwo noch normal arbeitet in der privaten Wirtschaft, wird behelligt durch birrenweiche Regulierungen, wo die meisten eigentlich aus der EU kommen, und dienstfertige Beamten in Bern könnten die gerade in unser Gesetz umgüssen. Aber letztlich ist das natürlich eine andere Situation als vor 20 Jahren, wo man noch ein bisschen weniger Erfahrung gemacht hat, wo die EU meiner Meinung nach auch liberaler war. Also die EU ist eindeutig viel, viel interventionistischer geworden, viel, viel sozialistischer, vor allem natürlich mit der Klimapolitik. In dem Sinn, nein, bin nicht erstaunt, aber bin erstaunt über das Ausmaß.
Ich meine, ich muss sagen, wenn man sich das überlegt, es erstaunt nicht. Weil wenn du die Leute auf der Strasse fragen, wenn ich jetzt das Mikrofon nehme, heute auf die Strasse gehe und frage, welches Problem hat die EU für sie gelöst? Ich glaube, die Leute könnten mir nicht ein aktuelles Problem nennen, das die EU jetzt mit ihrer Regulierung, ihrem Leben irgendwie besser gemacht hat oder gelöst hat. Das Einzige, was ich jemals gehört habe, war, dass jetzt der Stecker zum Handy aufladen bei allen gleich ist.
Genau, und was lustig ist der Plastikflaschendeckel. Das ist auch eine der grossen Errungenschaften.
Ich hasse das Ding. Es macht mich nicht so hässig wie das Ding. Und weil es das Ding gibt, kaufe ich jetzt mehr Schweizer Getränke, die in der Schweiz produziert werden, wie Fokuswasser zum Beispiel, anstatt jetzt der Vitamin Water, weil ich dort halt den Verschluss habe, den man wieder abnehmen kann, anstatt der, der dran ist. Also super, dank der EU kaufe ich mehr Schweizer Getränke.
Ja, das ist eigentlich ein super Argument für das, für die Leute, die ja immer sagen, ja, wir müssen ja die Regulierungen so alle übernehmen, was eben nur für die grossen Konzerne stimmt. Und kleine Unternehmen oder KMU können in der Schweiz, wenn sie nicht zu viel exportieren, durchaus halt es Nische da sein Leben. Und genau wie du sagst, jetzt hat man plötzlich ein Wasser, das man nicht trinken kann, das grauenhaft ist, das grausig ist, und jetzt kann man Lothe trinken.
Es ist wirklich gut.
Also gut, dann mach noch ein bisschen Werbung, tun das wieder ausbügeln, was ich da Blödsinn erzählt habe. Nein, aber es ist ja noch ernster, oder? Ich finde, grundsätzlich, glaube ich, ist eben noch nicht nur die Regulierungen, die die Leute stören, oder genau das, was du sagst, welches Problem hat eigentlich die EU gelöst, sondern die EU hat eben auch so ihr viel Problem erst geschaffen. Mhm. Also, meine, die Leute merken natürlich langsam, dass die Zuwanderung, das Problem mit Asylpolitik, hat sehr viel mit Schengen zu tun, es hat sehr viel mit Dublin zu tun. Zwei Sachen, die einfach nicht funktionieren. Und Schengen ist, das haben wir seinerzeit, ich kann mich noch erinnern an die Erinnerung, an die Abstimmung, ich war total gegen Schengen. Es ist einfach ein No-Brainer, dass wenn man Grenzen hat, wenn man die nicht kontrolliert, ja, dann sind es fast keine Grenzen mehr. Und deshalb hat man jetzt, wir haben ja über 50'000 Illegale in der Schweiz, wo kein Mensch, keine Behörde, kein Polizist noch weiss, wo die überhaupt sind. Und wohlverstanden, das sind nicht Asylbewerber. Nur einen kleinen Prozentsatz von diesen illegal Aufenthalter in der Schweiz stellen überhaupt ein Asylgesuch. Etwa 8-9% weiss man. Und der Rest, hört zu, hebt euch fest, sind einfach Leute, die da sind, ohne legalen Aufenthaltsstatus, wo wir nicht wissen, wo sie sind, wo wir nicht wissen, was die machen, wo wir nicht wissen, warum sie überhaupt da sind. Katastrophal. Und das hat ganz viel mit Schengen zu tun. Dublin müssen wir gar nicht besprechen. Ich glaube, das ist eben auch das Bewusstsein der Leute, das gewachsen ist, dass sie merken, hey, die machen ja mehr Probleme. Und wenn man nachher noch schaut, dass natürlich viele EU-Länder jetzt wirtschaftlich am Kämpfen sind, aus verschiedenen Gründen, das ist nicht nur die EU, aber die EU ist ein wichtiger Faktor, dann ist schon klar, dass die Leute nicht so begeistert sind.
Was ich sehr schweizerisch finde, ist, dass eben die 71% sagen, sie finden es richtig, dass man mit der EU Verhandlungen führt. Es wird nicht konkret nach dem Rahmenabkommen gefragt, sondern einfach grundsätzlich Verhandlungen mit der EU. Und das finde ich so schweizerisch. Da ist einfach, ja, ja, wir finden es doch noch lässig. Tun wir mal mit denen reden. Vielleicht kommt ja etwas Gutes raus. Aber wenn es dann Herd auf Herd kommt, ist es der bürokratische Moloch.
So. Wobei ich möchte, also ich würde das jetzt gleich noch, also hast schon recht, oder? Das stimmt. Das ist die alte Erfahrung vom Kleinstaat, wo sich natürlich muss arrangieren, wo immer viel, viel grosse Länder um sich herum hatten, Frankreich, Habsburg, wir haben immer müssen irgendwie uns arrangieren. Aber letztlich ist, also sind wir ehrlich, auch die Erfahrung, die jeder andere Kleinstaat natürlich in Europa hat. Dass wir eben, dass wir, natürlich wollen wir im Gespräch bleiben mit unserem wichtigsten, nach wie vor, wichtigsten Handelspartner. Ist ja logisch, sind auch unsere Nachbarn, sind auch sehr viele Leute, die unsere Verwandten sind. Fast alle Leute, die viele Leute in der Schweiz haben, irgendwie noch eine Familienverbindung mit irgendjemandem, der halt in der EU lebt oder leider ein EU-Bürger ist, ein armer Sieg, der immer noch EU-Bürger ist und noch nicht bei uns gelandet ist. Die meisten kommen zu uns. Wir sind, das ist dann, glaube ich, auch etwas, was ganz stark wahrscheinlich das Bewusstsein ist. Wir sind schon langsam die Inseln. Die Inseln für alle die, die nicht zufrieden sind in der EU. Ich meine, also ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich erlebe fast nie einen öffentlichen Auftritt oder sonst ein Gespräch, auch unter Freunden, wo nicht irgendeiner einer sagt, hey, es ist wahnsinnig, wie viele Deutsche das jetzt bei uns kommen, die es richtig anschießt in Deutschland, die unbedingt in die Schweiz wollen, die so zufrieden sind in der Schweiz, die begeistert sind und so weiter. Eine von den Töchtern arbeitet im Spital. Die Deutschen, die sind tüchtig und alle begeisterte Schweizer, neue Schweizer. Also, das ist natürlich auch eine Erfahrung, die die Schweizer alle jetzt zunehmend machen, dass wir ganz viele EU-Bürger haben, oder? Das ist in der Romandie mit den Franzosen todsicher der Fall, dass sehr viele Franzosen hat in der Romandie, die eben dem erzählen und sagen, hey, Gott sei Dank sind ihr nicht in der EU, und das wirkt sich eben langsam aus.
Ja, sind ja von den Deutschen in der Stadt Zürich, sie machen ja von allen neuen Einbürgerungen, machen sie ja 40% aus. Also eben gerade dort sieht man das, wie attraktiv natürlich die Schweiz für die ist, wenn du wirklich die Zahlen anschaust.
Genau, also von dem her ist meiner Meinung nach das Rahmenabkommen, das ist tot. Da könnt ihr vergessen, dass ihr das je durchbringt, wenn ihr bei der Zuwanderung keine Lösung findet, die irgendwie die Zuwanderung wieder steuerbar macht, dann habt ihr keine Chance. Zweitens, das Image der EU war wahrscheinlich noch nie so schlecht gewesen in der Schweiz wie jetzt. Und man kann drittens schon sagen, dass das Narrativ von der SVP oder das Narrativ von der Rechten oder das Narrativ von der Euroskeptiker, ich bin ein Euroskeptiker und mit Freude FDP, dass sich das Narrativ zu Recht durchgesetzt hat, weil einfach Fakten zeigen eben, dass das nicht einfach ein Narrativ ist, sondern dass es eben stimmt, dass es empirisch beleidigt werden kann. Gut, gehen wir zu einem anderen Freisinnigen, einem Präsident, Thierry Burkhardt, der hat gestern einen Shitstorm erlebt. Gratulieren, muss ihm wirklich gratulieren. Bravo, Thierry, genau so musst du es machen. Wenn die Linken sich anfangen aufregen, dann ist die FDP auf dem richtigen Kurs. Was sind dort die Einzelheiten?
Es geht um einen Post auf X, den Thierry Burkhardt gemacht hat. Und zwar schreibt er, Europa verschärft den Kampf gegen die illegale Migration. Das Departement von Beat Jans macht das Gegenteil. Willkommenskultur pur. Und dann zeigt er Bilder vom Sam, die er von Instagram kopiert hat, die man dort publiziert. Und dort sieht man Bilder, wo drauf steht, wissen Sie, wie man in der Schweiz einen Asylantrag stellen kann? Es gäbe Velokurs für Asylsuchende oder auch Lama-Füttern für Asylsuchende. Also ganz viel Angebot für Asylsuchende. Und er hat das jetzt kritisiert. Beim Tagesanzeiger findet man, ja, die Bilder sind völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Und es hat natürlich einen Shitstorm gegeben. Ganz viele Leute haben sehr, sehr hässig auf X reagiert, dass er da die Bilder so gezeigt hat.
Genau, das sagt uns zwei Sachen. Erstens, die Linken sind so viel besser organisiert, wenn es darum geht, einen Shitstorm zu organisieren. Das ist genau da, wo die Rechten, die Bürgerlichen noch lernen müssen. Oder wenn irgendein Linken irgendeine Dummheit sagt, und ich komme dazu, Burkhardt hat keine Dummheit gesagt, dann ist sofort nötig, dass die Bürgerlichen eben auch so einen Shitstorm organisieren, dass das einfach normal wird. Und ich finde auch so, dass Politiker einen Shitstorm wirklich als Ehrenauszeichnung anschauen, dass sie sehen, das ist genau das, was man braucht, um erstens Aufmerksamkeit erregen, aber es geht nicht um das, es ist nicht einfach irgendwie kindisch, sondern es geht wirklich darum, dass man nämlich einen Nerv trifft. Und dass die Linken da so reagieren, ist völlig klar. Sie wissen ganz genau, dass wir in der Asylpolitik riesige Probleme haben. Irgendwie 95% von den Leuten, die behaupten, sie brauchen Asyl, sind eben keine echten Flüchtlinge. Und das weiss jeder. Auch die Linken übrigens arbeiten ja in der Asylindustrie und erleben das jeden Tag. Sie wissen es auch. Und deshalb regen sie sich auf. Und das Zweite finde ich, was ich ganz spannend finde, in der Zürich Zeitung wird das zitiert, wie das Staatssekretariat für Migration sich rausredet, oder? Und es geht gar nicht. Die Kritik von Thierry Burkhardt ist ja nicht, ja, dass ab und zu ein Asylbewerber geht putzen im Wald und wenn dann noch ein Lama oder ein Alpaka, er hat da mit den Tieren, hat das nicht ganz so genau gesagt, ich könnte das auch nicht, keine Ahnung, was ein Lama ist oder ein Alpaka, ist mir eigentlich auch gleich. Dass die beim Putzen dann irgendwie ein Alpaka streicheln und füttern, das ist ja herzig, habe ich doch nichts dagegen. Niemand hat etwas dagegen. Auch die Angebote, die sind ja dann im Einzelnen, kann man die alle diskutieren und sagen, ja, das ist okay. Der Punkt ist, dass man das nicht muss propagieren, dass man nicht muss das irgendwo ins Wetz reinstellen und jedem händersten Afrikaner im Kongo mitteilen, komm doch in die Schweiz, da gibt's Alpaka zum Streicheln, die speuzen die ja nicht an. Das ist doch die Kritik, dass sie eben wirklich, und da hat Thierry Burkhardt völlig recht, ein Werbespräch machen. Kommen die Schweiz Asyl? So, als wären wir Schweiz-Tourismus. Als wäre das Schweiz-Tourismus. Vielleicht könnte ja Schweiz-Tourismus Sämme mal ein bisschen helfen. Und die, vielleicht mit dem Roger Federer. Mit dem Roger Federer, der sich mit Asylbewerbern trifft und sagt, wie lässig das es ist, mit der Asylbewerber auf dem Zürichsee Bötli fahren und so weiter. Dass einfach die Leute das Gefühl bekommen auf der ganzen Welt. Da ist ein Ferienlager. Da kannst du hinkommen, da kannst du Geld bekommen, da musst du nie arbeiten, da sind alle Leute lieb. Das ist Kritik von Thierry Burkhardt. Und ich meine, das ist ganz selbstverständlich, dass das jenseits von Gut und Böse ist. Und der dritte Punkt, ich habe vorhin gesagt, zwei, es ist völlig richtig, dass man auf die Verantwortlichen losgeht. Der Beat Jans ist verantwortlich. Punkt.
Es ist, ich meine, auch irgendetwas sagt es mir ja auch noch. Ich weiss nicht, wie lange die Bilder online sind auf dem Instagram-Account. Aber ich nehme an, die sind nicht von heute und gestern, sondern die sind schon länger dort drauf. Das heisst, dass keine Sau aus der Politik sich eigentlich richtig anschaut, was unsere Bundesämter auf Social Media verbreitet, mit Geld, das sie bekommen haben für Stellenprozent. Wie sie gesagt haben, es ist wichtig, um auf Social Media zu sein. Dass es erst jetzt am Thierry Burkhardt auffällt, dass man Alpaka-Werbung macht für Asylanten, heisst, niemand schaut das Zeug an. Das heisst, man könnte sowieso in Frage stellen. Und zweitens, dass es überhaupt durchgekommen ist, dass man gesagt hat bei einer Sitzung, hey, es wäre mega gut, würden wir jetzt Werbung machen für Velokurs für Asylanten, muss ich sagen, da läuft etwas grundsätzlich falsch in dieser Social-Media-Strategie. Und das Erste, was wir machen, ist jetzt Vorstöße einreichen, dass wir die überarbeiten. Das kann nicht sein, dass man das bewirbt auf Social Media und sich nachher wundert, wieso die Asylzahlen so hoch sind.
Genau, weil eine normale Kampagne, die im Sinn vom erstens Gesetzgeber wäre und auch sicher im Sinn von der grössten Mehrheit von der Bevölkerung wäre, dass man den Asylbewerber ganz klar macht, schau mal, es hat keinen Sinn, dass du jetzt einem Schlepper viel Geld gibst, dass du in die Schweiz kommst, wo du nachher abgewiesen wirst, weil du bist nicht ein politischer Flüchtling. Das wäre doch die Botschaft, die sie müssen verbreiten müssen. Wo sie sagen, schaut mal, wir verstehen, dass ihr gerne würdet in ein anderes Land kommen, das ist okay, aber wenn ihr nicht politisch verfolgt seid, kommt gar nicht, das macht keinen Sinn. Und dann sollte man eben wirklich Bilder zeigen, die zeigen, hey, es ist nicht lustig, du bist nachher in der Schweiz im Ausschaffungsgefängnis, weil die Leute dich nicht wollen. Dann muss man nicht Alpaka zeigen, sondern das Gegenteil muss man zeigen. Man muss zeigen, es ist nicht gut für Leute, wo eigentlich Wirtschaftsmigranten sind, überhaupt den grossen Weg zu machen. Oder zum Beispiel könnte man auf Social Media eine gute Informationskampagne machen, wo man sagt, hey, schaut mal, das sind Schlepper. Das sind Schlepper. Das ist Mafia. Das Geld, das ihr hier zahlt, geht direkt zu der Mafia in Italien. Das ist ein riesiges Geschäft. Und alle Leute, die so naiv sind und das Gefühl haben, die meisten Asylbewerber, die hier kommen, haben irgendetwas mit Verfolgung zu tun, irgendetwas mit schlechten Zeiten. Die muss man doch informieren. Denen muss man doch sagen, hey, macht das nicht. Aber nein, Alpaka und Velokurs und so weiter. Da hat Thierry Burkhardt völlig recht. Und ich hoffe, er hebt jetzt durch. Der Shitstorm ist, wie gesagt, das ist ein Orden, den er gern tragen soll.
Wenn ihr euch nicht so aufregen wie Markus und ich, wenn es um Alpakas für Asylsuchende geht, dann müsst ihr unbedingt in eine von den 12 Schlafwohlfilialen gehen und euch ein neues Bett zulegen und dann ganz entspannt schlafen.
Sehr gut. Hört gut zu.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja gut, es ist immer wieder ein Thema, das in der Schweiz zu reden gibt, wie viel Geld geht in Abstimmungskampf. Da regen sich gewisse Leute auf, wobei ich glaube, auch das ist eine kleine Minderheit, die sich sehr, sehr lautstark lässt vernehmen. Was sind da die neuesten Erkenntnisse, Gami?
Es ist jetzt sozusagen am Freitag der letzte Tag, wo man das eingeben konnte. Und jetzt weiss man, dass man für den Ausbau der Nationalstrasse, dass dort die Befürworter sowie auch die Gegner am meisten Geld ausgegeben haben für die Abstimmungen im Vergleich zu den anderen. Und zwar das Ja-Komitee hat 3,4 Millionen Franken bis jetzt ausgegeben. Sie rechnen total mit 4,1 Millionen. Beim Nein-Komitee sind es 2,7 Millionen. Und davon ist der grösste Geldgeber der Verkehrsclub von der Schweiz mit 1,7 Millionen. Denn das Einzige, was noch sonst auffällt, gerade bei dieser Finanzierung, ist bei der Gesundheitsfinanzierung, bei dieser Vorlage, dort hat die Gewerkschaft am meisten ausgegeben, ist der grösste Geldgeber für die Nein-Kampagne mit 395'000 Franken.
Welche sind die grössten Geldgeber bei den Befürwortern? Ist das auch bekannt?
Es steht beim Tagesanzeiger jetzt noch nicht aufgeschlüsselt. Das heisst einfach das gemeinsame Komitee, wo jetzt Teil der Ja-Kampagne sind. Es wird sicher aber noch klarer aufgeschlüsselt. Spätestens ja nachdem der Abstimmungskampf vorbei ist, kann man ja die Zahlen und die Geldgeber dann einsehen.
Genau, gut. Also, das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Ich finde ja, ich bin völlig gegen Transparenz. Es ist nicht nötig. Ich finde, es ist ich habe da ein bisschen eine amerikanische Haltung. Es ist das Recht auf freie Meinungsäußerung, die sich da auch auswirkt. Und jeder kann mit seinem Geld machen, was er will, um seine Meinung zu verbreiten. Also, demher, die Transparenz finde ich absolut unnötig. Aber jetzt haben wir sie mal. Und zwei Sachen sind interessant. Erstens, es ist doch relativ ausgeglichen. Es ist nicht so, dass man da muss sagen, oh, das ist eine Katastrophe. Die einen haben gar kein Geld und die anderen haben da unglaublich viel Geld. Das ist nicht das Problem. Das ist ja eigentlich ein kleines Argument gewesen von den Leuten, die immer auf mehr Transparenz gepocht haben, wie sie nämlich immer unterstellt haben. Und natürlich sind das die Linken, die das immer unterstellt haben, dass die Bürgerlichen da noch mit ihren Kriegskassen können um sich werfen. Das ist nicht der Fall. Und das Zweite, was ich aber auch schön finde, ist eigentlich, wie viel Geld da in so einen Abstimmungskampf hineingeht. Ich meine, das ist dann doch fast 8 Millionen, das ist irrsinnig viel Geld. Da geht es um etwas, da merkt man, die Leute engagieren sich, Verbände engagieren sich, Gewerkschaften engagieren sich, NGOs natürlich, sind vor allem die NGOs. Der Verkehrsclub ist ja einer von der absoluten Anti-Auto-Lobby-Organisationen. Ich finde, der Verkehrsclub als Begriff ist schon eigentlich eine Irreführung. Es hat nichts mit Verkehr zu tun. Sie wollen eigentlich gar keinen Verkehr. Sie wollen am liebsten, dass wir alle daheim hocken und nie mehr rausgehen, außer sie dürfen dann ab und zu auf der leeren Strasse rumlaufen. Aber ist ja gleich letztlich ein gutes Zeichen, Gami.
Ein gutes Zeichen für die Wirtschaft, oder? Es wird Geld ausgeben für Abstimmungen. Ich muss sagen, die Information und den Aufwand, den das bedeutet, um die Budget einreichen und die ganze Bürokratie, die du dadurch durch die Transparenzregelung hast, wiegt aber für mich den Informationsgehalt nicht auf. Es bringt mir als Stimmbürger, das würde ich jetzt persönlich sagen, überhaupt nichts, dass ich weiss, dass der Verkehrsclub von der Schweiz, dass er da die Nein-Kampagne finanziert, das habe ich mir erstens können denken. Und zweitens wird das ja eh nichts an meinem Stimmverhalten abändern. Ich würde nie sagen, oh nein, ich finde den gut und jetzt tue ich doch Nein stimmen. Muss ich sagen, vielleicht.
Die Agenda von denen, die das propagiert, war immer, sie haben immer angenommen, die Bürgerlichen haben viel, viel mehr Geld, das ist gemein. Und sie natürlich wollen die Bürgerlichen, ja, sie haben die Bürgerlichen wollen blamieren. Und die Bürgerlichen irgendwie aufzeigen, ihr sind da die Bösen. Und jetzt stellt sich eben heraus, dass die NGOs und Gewerkschaften sehr, sehr viel Geld haben, häufig noch sogar viel mehr Geld als die Bürgerlichen. Und das kommt jetzt raus. Und das ist eben eigentlich gar nicht so angenehm für die Transparenzfanatiker. Ich glaube, genau wie du sagst, ein Stimmbürger, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Stimmbürger das wahnsinnig beeinflusst, dass er da geht, schauen, wer hat jetzt da Geld gespendet. Dabei finde ich, also muss man wirklich mal sagen, die Leute, die da Geld spenden, die Leute, die da Geld einsetzen, das sind gute Staatsbürger. Die kümmern sich um das Land. Man sollte die loben, man sollte ihnen einen Orden geben, man sollte ihnen ein freies Essen, eine freie Mahlzeit zahlen, weil das sind alles gute Staatsbürger oder gute Verbände, und ich sage jetzt sogar, der VCS ist ein guter Verband aus dieser Sicht, wo sie einsetzen fürs Wohl, fürs Land. Unterschiedliche Meinungen, klar, aber sie setzen sich ein. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, auch zu jemandem, der sich sehr einsetzt für das Land, das ist der Heinz Theiler, Nationalrat FDP Kanton Schweiz. Er hat eine Petition gestartet, die heisst Armee 50. Und da geht es natürlich logischerweise um die Armee, um eine stärkere Armee. Hört gut zu.
Die Schweiz braucht eine funktionsfähige Landesverteidigung. Wer sichert unseren Luftraum? Wer verteidigt unsere Grenzen? Wer schützt uns vor Cyberangriffen? Unsere Sicherheit betrifft uns alle. Die Bürgeroffensive für eine starke Armee 2030 fordert von Parlament und Bundesrat Klarheit und ein Bekenntnis. Deshalb jetzt Petition für eine starke Armee unterschreiben auf armee2030.ch.
Ja gut, wir gehen zu einem anderen Thema, das die Leute auch wahnsinnig beschäftigt, obwohl es nicht in der Schweiz stattfindet. Es geht natürlich um die Wahlen in Amerika. Da könnte man eigentlich jetzt fast jeden Tag drüber reden. Wollen wir auch nicht, aber jetzt ist wieder mal ein Zeitpunkt, wo man könnte wieder ein bisschen so eine Zwischenstandsmeldung machen. Ja, Gami, was gibt es da zu sagen?
Es geht um die Umfragen, weil man ja gerade mit den Umfragen, nachdem der Trump gewählt worden ist, doch sehr falsch gelegen ist. Und jetzt ist so die Frage in den USA aufgekommen, ob die Meinungsforschung ihre Fehler werden wiederholen. Und dazu gibt es jetzt tatsächlich Analysen, die man gemacht hat, was denn der Fehler war, was man den Sieg nicht vorausgesehen hat. Und der Verband der Meinungsforscher, die haben 3 Fehler identifiziert. Und zwar haben sie gesagt, wo der Trump damals gewählt worden ist, hat es noch ganz viele Unentschlossene gehabt, die sich erst sehr, sehr kurzfristig dafür entschieden haben, den Trump zu wählen. Die hat man nicht richtig erfasst. Die Arbeiterschicht hat man auch massiv unterschätzt. Also ganz viele weisse Arbeiter haben für den Trump gewählt, die man nicht in den Umfragen gehabt hat. Aber auch Leute, die einfach nicht haben wollen sagen, dass sie den Trump wählen. Oder Leute, die Trump wählen und erst gar nicht an Umfragen teilnehmen. Das sind die 3 grossen Fehler, die man gemacht hat, die man jetzt versucht, natürlich nicht zu wiederholen.
Genau, und das Problem ist, da kennst du gut, Gami, du hast selber auch gearbeitet auf diesem Gebiet, hast auch Meinungsumfragen gemacht. Das Problem ist eben, das machen wir ja bei uns auch, oder? Das ist auch ein Thema, dass zum Beispiel SVP-Wähler und Stimmbürger häufig das nicht so angehen, dass sie eben etwas unterstützt haben, was die SVP gut gefunden hat. Ich glaube, der Effekt hat stark abgenommen. Der ist sicher vor 20 Jahren viel, viel deutlicher gewesen. Ich glaube, die SVP ist viel mainstreamiger geworden. Nicht in dem Sinn, dass man sie mehr gern hat, aber es ist einfach mehr Mainstream und die Leute stehen da dazu und sagen, ja, ich wähle eine SVP. Das ist nicht das Problem. Aber was ich wirklich für das Problem halte, und da musst du ein bisschen noch etwas erzählen, man fängt dann natürlich an, mit irgendwelchen Mitteln das ein bisschen zu korrigieren. Oder? Man weiss, man hat jetzt ein bisschen da ein Ergebnis, einen gewissen Bias, wo Richtung links geht, und dann probiert man das zu korrigieren. Und das sind natürlich immer so Interpretationsfragen, wo man es dann natürlich auch übertreiben kann. Wie schätzt du das?
Es ist natürlich schon auch ein gewisser Konkurrenzkampf von dem Meinungsforschungsinstitut, oder? Wer hat die beste Methode, um die Fehler auch wieder zu korrigieren? Ein ganz einfache Methode, und das ist das, was man immer machen kann. Man fragt nach vergangenen Abstimmungen, um zu wissen, wie die Leute einzuschätzen sind. Und das kann man jetzt ganz machen. Man kann auch wirklich fragen, wer haben sie im 16. gewählt? Trump, haben sie den gewählt, ja oder nein? Und dann hat man schon mal gute Annäherung, wie die Leute vielleicht dann eher bereit sind zu sagen, dass sie auch Trump wählen oder Trump gewählt haben. Andererseits eben, dass man wirklich mit der demografischen Quote aufschafft und dann die Leute aufrechnet, oder wenn man gerade weiss, man hat zu viel wenig Weiße aus der Arbeiterschicht, man müsste so viel haben, kann man das aufrechnen. Es gibt sehr, sehr gute Methoden. Man muss aber wissen, wo das Problem liegt. Und jetzt sieht man das anscheinend, hat man doch sehr viel daran geschaffen, um zu wissen, das sind die grössten Gefahren, die wir haben, dass es für falsch rauskommt.
Genau, wir sehen es jetzt dann bald.
Ja.
Wie genau die Umfragen gewesen sind. Weil ich meine, im 2016 sind die Umfragen vollkommen falsch gewesen. Man hat Hillary Clinton als Favoritin angeschaut, hat nicht geahnt, dass sich da etwas völlig im Untergrund zusammengebraut hat. 2020 ist es ein bisschen weniger schlimm gewesen, aber auch dort hat man den Trump unterschätzt. Mein Gefühl ist jetzt, ja, es kann nicht sein, dass sie jetzt den Fehler nochmal machen. Ich habe jetzt eher das Gefühl, die Umfragen sollten eigentlich stimmen. Sie sind ja auch sehr tight. Also es ist ja 50-50, da muss man wirklich sagen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Effekt nicht mehr so stark spielt, aber ich kann mich täuschen, wir sehen es dann und es wird entweder für das Umfrageinstitut peinlich oder es wird ein Triumph, wenn sie es richtig vorausgesagt haben. Einer der berühmtesten Meinungsforscher in Amerika, der ist jetzt der Meinung, aber er sagt auch, ich kann es nicht sagen, es ist ein Feeling, er ist der Meinung, es gibt Trump, aber wir haben keine Ahnung, wissen nicht, was noch läuft. Sicher ist, das sieht man schon, Demokraten sind schaurig nervös. Sie holen jetzt alle Mittel für, die sie können noch brauchen können, um Trump zu bekämpfen. Kamala Harris ist jetzt so weit, dass sie sagt, er ist ein Faschist, er ist Adolf Hitler. Und ich muss sagen, dann ist es eigentlich vorbei. Dann muss ich sagen, dann kann sie jetzt auch wieder abtreten, weil dann ist irgendwo klar, sie weiss selber, dass sie verloren hat. Das ist so übertrieben. Man kann ja den Trump in jeder Beziehung kritisieren, aber das ist so übertrieben.
Und er geht einfach in McDonalds arbeiten stattdessen.
Genau, er kann ja in McDonalds, da gibt es auch gute Jobs für ihn. Und er hat es ja, wie er gesagt hat, ihr wisst das alle in dem Video, das ich beschrieben habe, heute im Memo, er arbeitet gerne dort. Er hat gesagt, I could do that job forever. Also von dem her macht das. Trump kann gut arbeiten in McDonalds. Wer das nicht will, der kann natürlich am Wochenende in McDonalds gehen. Das ist auch eine gute Idee. Jetzt ist Wochenende, das war es gewesen. Bern einfach. Am 25. Oktober 2024, Camilote und Markus Somm. Die Art, wo Journalismus gut findet und ab und zu in McDonalds gehen, könnt uns abonnieren. Das ist wirklich sehr wichtig. Unterstützt den Nebelspalter, nebelspalter.ch. Zweitens, wie immer, ihr müsst euch nie entschuldigen, dass ihr ab und zu den Trump gar nicht so schlecht findet. Gut, in dem Sinn wünschen wir euch alle ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder. Gleicher Kanal, gleiche Zeit. Amen.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.